Ijoma Mangold, Kulturjournalist und Buchautor in Heidelberg geboren. Trotz, das sei ihr Charaktermakel. Das schreiben Sie in Ihrem neuen Buch, Der innere Stammtisch. Wann kommt Ihr Trotz besonders zum Vorschein?
Na, immer dann, wenn zu viel Einigkeit herrscht. Diese Form des Konsenses, mit denen sich soziale Gemeinschaften selbst versichern, dass sie zu den Guten und Rechtschaffenen gehören, provoziert immer mein Trotzverhalten. Also wenn man in einer Runde, was weiß ich, denken wir an eine Abendessenseinladung, wenn dann alle dieselben Plattitüden zu einem Gegenstand äußern, wo sich sowieso alle einig sind, Extremfall in den letzten 3 Jahren war natürlich Trump, dann kann ich schon aus reiner diabolischer Dagegenhaltungslust nicht anders, als so lange nachzudenken, bis mir irgendein Aspekt zu Trump einfällt, den ich dann als positiv darstelle, nur damit dann alle geschockt mich anschauen. Und diesen Moment genieße ich dann und ich bin mir dabei selbstverständlich bewusst, dass es eine völlig pubertäre Reaktion ist.
Denn ganz im Ernst würden Sie Trump im innersten Herzen auch nicht verteidigen, oder?
Nein, gar nicht. Der war schon auch eine intellektuelle Erschütterung für die Art, wie ich selber so als Beobachter von Gesellschaft über die Welt und die Dinge, die in der Welt, in der geschichtlichen Welt passieren, nachgedacht habe. Ich bin so ein liberaler Skeptiker, würde ich sagen, der jeder Form der Verabsolutierung misstraut. Also das total Böse, wenn wir in Menschen das total Böse sehen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt nicht so ein Schwarz-Weiß. Es gibt eher die Grautöne. Es gibt nicht das Gute und das Böse, sondern die Weltverhältnisse sind komplex und immer gemischt.
Und deswegen sind Sie auch immer ganz misstrauisch, wenn es zu viel Konsens gibt?
Das könnte unbedingt damit zusammenhängen, absolut. Weil die Wahrheit ist eh nie eine endgültige, sondern immer nur ein ewiger Prozess. Aber mit Trump passierte nun, und das hat mich durchaus verunsichert, der von mir nicht vorgesehene Fall, dass auch ich einräumen musste, möglicherweise ist der Typ tatsächlich die Verkörperung, naja, wenn nicht des Bösen, so doch wirklich eines schlimmen Verhängnisses für die Welt und ihre demokratischen Institutionen.
Da war dann das wieder den Stachellöcken war dann etwas eingehegt.
Vor Trump habe ich dann meine Waffen gestreckt, da war dann wurde auch ich zum bundesdeutschen Konsens-Heini.
Der innere Stammtisch, so heißt dieses politische Tagebuch, das Sie von September 2019 bis April 2020 geführt haben. Was war die Idee dieses Buches und warum diese Tagebuchform?
Die Idee war, dass mir irgendwann eine Diskrepanz aufgefallen ist zwischen der Art, wie wir unsere politischen Überzeugungen nach außen vertreten und unserem eigenen inneren Wissen über ihr tatsächliches Zustandekommen. Also nach außen im Gespräch mit anderen oder wenn man Artikel schreibt, tut man natürlich immer so, als wäre der politische Meinungsbildungsprozess bei einem ein solcher, wo man sich informiert, um möglichst Sachkompetenz zu gewinnen. Dann hört man sich die verschiedensten Argumente pro und contra an. Und dann, wenn man das alles durchdacht hat, entscheidet man sich für eine Seite und vertritt dann diese Position. Wir wissen natürlich alle, dass es Bullshit ist. In Wahrheit, bevor dieser Prozess beginnt, wissen wir eigentlich schon immer, zu welchem Lager wir uns zählen. Und dann suchen wir nach nachträglichen Rationalisierungen unserer Position. Deswegen informieren wir uns und deswegen informieren wir uns auch gerne in Zeitungen, die unsere Meinung bestätigen und nicht so gerne in Blättern, die traditionellerweise die Welt anders betrachten als wir selber. Und diese Diskrepanz, die ist nun auch gar nichts Schlimmes oder Anrüchiges. Ich finde es nur interessant, dass wir sie so wenig thematisieren, dass wir so tun müssen, als wären unsere eigenen Überzeugungen quasi Ergebnis vernünftigen Nachdenkens, während hingegen die Meinungen und Überzeugungen des politischen Gegners, ja, die sind immer nur Ressentiment geladen, reflexhaft, voller Affekte. Also beim politischen Gegner erkennen wir sofort die Schnappatmung, während wir uns selber die objektive, vernunftgeleitete Einsicht zugestehen. Und da stimmt etwas nicht. Bei jeder Form von Weltbeschreibung, wo die anderen immer dümmer sind als man selber, stimmt irgendwas nicht.
Das klingt so ein bisschen wie also die Ehrenrettung des Bauchgefühls.
Und genau, aber nur als erster Durchgang. Ich würde sagen, ich bin Dialektiker. Ich finde, durch alle Phänomene muss man mehrmals durchgehen. Und der erste Durchgang wäre, ehrlich gegenüber dem Umstand zu sein, dass auch wir von Bauchgefühl, von Intuition gelenkt werden, dass wir weltanschauliche Prädispositionen haben, die unsere Urteilsbildung lenken. Und wenn man sich das erstmal in quasi selbstaufklärerischer Form bewusst gemacht hat, dann kann man sich davon vielleicht sogar eher emanzipieren. Denn als Idealzustand fände ich es schon auch schön, wenn es öfter zu Situationen kommt, wo man in ein Gespräch mit einer anderen Meinung reingegangen ist, als mit der man rauskommt. Wir wissen alle, das passiert sehr, sehr selten. Mhm. Es ist ein Idealzustand. Aber es wäre auch merkwürdig, das würde ich auch hinzufügen, es wäre auch merkwürdig, wenn das der Dauerzustand wäre. Denn dann hätten wir quasi auch keinen Identitätskern. Unsere weltanschaulichen Überzeugungen brauchen schon auch so eine gewisse Trägheit, damit wir als Ich gewissermaßen uns zusammenhalten. Aber wir wollen auch nicht erstarren, wir sollten auch nicht verpanzern. Und da irgendwie eine Geschmeidigkeit, eine Biegsamkeit im besten Sinne zu entwickeln, das wäre jetzt für mich so das Ideal als liberaler Skeptiker und Bürger eines demokratischen Gemeinwesens.
Also der Stammtisch ist Ort der schnellen und auch lauten Meinungen. Wenn es aber doch ja eine Erfahrung unserer Zeit ist, dann, dass es immer weniger Eindeutigkeiten gibt, dass man sehr wenig schwarz und weiß zuordnen kann, dass alles viel komplexer ist, als wir uns das wünschen würden. Und Sie zitieren in Ihrem Buch einen älteren Kollegen, der sagte, ich bin meistens der Meinung, die ich zuletzt gehört habe. Ja. Das hat mir gleich eingeleuchtet, das hat was ganz Entlastendes.
Ja, da teilen wir dieselbe Weltbeobachtung, aber ich würde nicht sagen, dass das unsere Gesellschaft als Ganze charakterisiert, also dieses Bewusstsein, dass es nicht so leicht ist, in Gut und Böse einzuteilen. Ich finde im Gegenteil, wir beobachten seit 4, 5, 6 Jahren eine starke Remoralisierung der Politik, wo auf beiden Seiten, rechts wie links, die Gewissheitstöne stark zugenommen haben, also die Gewissheit auf der Seite des Wahren, Schönen und Guten zu stehen und entsprechend es auch als unerträglich zu empfinden, dass die andere Seite überhaupt eine Bühne bekommt. Stichwort, worüber ja in letzter Zeit jetzt auch viel diskutiert und geredet wurde, Stichwort Cancel Culture, deren richtig politpragmatisches Konzept, der lautet Deplatforming. Also Meinungen, die man als unerträglich empfindet, dürfen erst gar keine Bühne bekommen. Nicht die Vorstellung, naja, wenn die reden, dann werden wir mit den besseren Argumenten oder mit der gewitzteren Ironie sie lächerlich machen und sie deswegen auf den Schrotthaufen der Geschichte befördern. Nein, sie sollen allererst gar keine Bühne bekommen. Und wer nun ein Recht auf eine Bühne hat oder nicht, das wird, finde ich, eben schon in einer starken, moralisierenden Schwarz-Weiß-Malerei oft vorher bestimmt.
Zweites Beispiel wäre vielleicht die Klimafrage. Die scheint ja auch sehr eindeutig zu sein. Da gibt es eben einen großen Konsens, dass das die größte Herausforderung der Menschheit ist fürs 21. Jahrhundert. Trotzdem, da schreiben Sie auch, Sie mögen viele Verhaltensweisen nicht, die aus dieser Einsicht hervorgehen.
Naja, der kokette Ehrgeiz des Buches war auch schon, sich ein bisschen angreifbar zu machen. Mir ist bewusst, die Seiten, die ich zur Klimafrage geschrieben habe, die machen mich in stärkster Weise angreifbar. Aber das Buch ist auch ein selbstironisches Buch, insofern ich will meine Achillesferse schon auch nicht verstecken, das ist die Idee beim inneren Stammtisch. Und ich würde sagen, in der Tat, natürlich, auch ich bin überhaupt kein Klimaskeptiker, schon einfach deswegen nicht, weil ich gar keine Ahnung von der Thematik habe. Ich kann nur als Normalbürger das rezipieren, was so geschrieben wird. Und ich bin auch überzeugt, dass der Klimawandel eine der zentralen Herausforderungen dieses Jahrhunderts ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob die daraus so selbstverständlich abgeleiteten Verhaltensweisen und vor allem Moralitäten, ob die sich ganz so von selbst verstehen. Und da habe ich schon öfter das unangenehme Gefühl eines für meinen Geschmack allzu großen Gruppendrucks, der auch schon wieder sowas hat, dass die rechtschaffene Gesellschaft sich ihrer eigenen Rechtschaffenheit selbst versichert. Das merke ich doch im eigenen Freundeskreis, so dieses, wenn die Leute auf Facebook das Gemüse im Supermarkt posten, weil so eine Klarsichtfolie verpackt ist und das dann als, man nennt es glaube ich heute, Virtue Signaling Akt begreifen, also auszuweisen, dass ihre eigene Alarmiertheit über den Weltzustand größer ist als die der ignoranten Umwelt, dann krümmen sich bei mir die Fingernägel, weil ich da so eine bigotte Heuchelei am Werke sehe, mit der ich mich schwer tue. Ich weiß, ich diskutiere ständig mit Freunden, die sagen dann, ja, Mai, aber dass Leute bigott sind und heucheln, das ist doch lange nicht so schlimm wie die Tatsache, dass die Polkappen schmelzen. Nimm doch die Heuchelei in Kauf, solange wir nur engagiert gegen den Klimawandel angehen. Und dann würde ich auch sagen, absolut, dagegen habe ich auch kein Argument. Das stimmt schon so. Trotzdem erlaube man mir als ästhetischen Beobachter der Gesellschaft zumindest diese Rituale heuchlerischer Selbstbeweihräucherung aufschreiben zu dürfen. Die Friday for Future-Bewegung ist zu stark, als dass sie sich durch meinen milden Spott verunsichern lassen würde.
Und eigentlich kann man ja auch solche Leute, die noch so eine ganz klare oder auch radikale Haltung wie Greta Thunberg oder so, die kann man ja auch bewundern in diesen Zeiten, weil die eben doch was signalisieren. Es gibt was anderes als euer lauwarm, als euer ständiges durchwursteln. Ja. Das hat ja was Heroisches eigentlich, was man eigentlich im Normalleben kaum hinkriegt.
Ja, Greta Thunberg, finde ich, ist eindeutig, und das soll sie überhaupt nicht abwerten, im Gegenteil, eindeutig eine Erlösungsfigur, die man wirklich am genauesten in religiösen Begriffen beschreiben kann. Sie hat ja selber dieses ikonenhafte Gesicht einer Jungfrau, und so viele Hoffnungen und Erwartungen sind in sie hineinprojiziert, die tatsächlich, glaube ich, etwas zu tun haben, genau, mit einer solchen Sehnsucht, aus diesem ewigen Relativismus, in dem wir uns bewegen, da rauszukommen. Die hat ja auch so einen Zorn. Das ist quasi Gottes Zorn, der Menschheit den Kopf wäscht, weil die Menschheit seit 50 Jahren oder seit der Erfindung des fossilen Zeitalters über ihre Verhältnisse und auf Kosten der Natur gelebt hat. Und dieser strafende, zornige Gott, dafür wird sie, glaube ich, regelrecht eben als eine Erlösungsfigur empfunden. Und da wäre jetzt mein skeptischer Verdacht, dass es, glaube ich, in der Weltgeschichte noch nie jemanden gegeben hat, der so überhöht wurde zur Erlösungsfigur und das sehr lange durchgehalten hat. Weil irgendwann stellt man fest, dass halt dann doch alle Sterblichen nur mit Wasser kochen. Na, ich bin gespannt. Es ist ein tolles Phänomen. Also für jeden Zeitphysiognomiker ist Greta Thunberg ein tolles Phänomen, sie zu beobachten und die Reaktionen darauf zu beobachten. Und sie hat ja auch wirklich, also wirklich eine charismatische Ausstrahlung. Das ist überhaupt nicht zu bestreiten und als solches schon auch eindrucksvoll.
Ihr politisches Tagebuch verzeichnet auch noch die ersten Wochen der Corona-Pandemie. Am 5. März gibt es den Eintrag, das Wohltuende an Corona, dass das, was jetzt geschieht, als virologischer Vorgang erstmal nicht politisierbar ist. Deshalb fühlt es sich absurd an, dazu eine Meinung zu haben, wenn man nicht gerade Epidemiologe ist. Es gab ja dann, wie wir erfahren haben, später noch sehr, sehr viele Meinungen zu Corona, vor allem zu den Gegenmaßnahmen. Stichwort Corona-Demo in Berlin. Ja. Wie haben die auf Sie gewirkt, diese Corona-Demos?
Dass ein Phänomen ratlos macht. Viele Leute leiten aus Ratlosigkeit aber dann immer gleich so eine Panik ab. Oh Gott, das, was ich nicht verstehe, muss irgendwie ganz schlimm sein. Und das finde ich immer so etwas überstürzt. Ich bin ja generell jemand, der eher zur Entdramatisierung neigt. Ich werde auch nicht schlau aus dieser bunten Querfront-Allianz von Reichsbürgern bis Althippies, die in so vielen anderen Fragen gar nichts verbindet, außer ihrer Ablehnung der Maske, die ich jetzt nicht für so einen wahnsinnig gewaltigen Eingriff in unsere Grundrechte empfinde. Aber ich finde, dass eben auch für die politische Kultur gewinnt das Motto, jedes Sommerschlussverkaufes gilt, alles muss raus. Und dann ist es mir auch lieber, die kommen da nach Berlin, drücken das aus, wir nehmen es wahr, weil wir dann auch mehr über die Gesellschaft erfahren. Das ist ja für Systemtheoretiker, so aus der Niklas-Luhmann-Schule, sagen immer, das Schwierigste ist überhaupt zu wissen, was passiert in der Gesellschaft. Weil die Gesellschaft gibt es gar nicht. Das heißt, wir sollten eigentlich dankbar sein für jede Form, wie wir Informationen gewinnen können. Und das ist selbstverständlich, eine solche Demonstration erzählt uns etwas, wovon wir vorher nichts wussten. Nämlich zum Beispiel, dass so eine Koalition denkbar ist. Und je tiefer man sich dann da reinbegibt, und ich fand namentlich so in den nicht etablierten Medien, also bei YouTubern und so weiter, wahnsinnig viele interessante Interviews mit Zufallsdemonstranten. Und wenn man die dann reden hört, sind die auch schon gar nicht mehr so furchterregend oder verrückt, wie es vielleicht auf den ersten Eindruck aussehen mag. Gleichwohl ist es dann wichtig und entscheidend, so wie die versuchen, den Reichstag zu erstürmen, ist selbstverständlich eine rote Linie überschritten. Und da bin ich dann unseren Polizisten sehr dankbar, wie beherzt sie diesen Angriff auf unser Hohes Haus zurückgeschmettert haben.
Sie beschreiben auch, wie Sie diese ganze Pandemie erstmal so ein bisschen unterschätzt haben als sonniges Gemüt, als Optimist und so. Ja. Und dann wurden Sie aber doch irgendwie zum Christian Drosten-Fan so allmählich, oder?
Ja, also vielleicht muss man das noch dazu sagen, damit man den inneren Stammtisch versteht, weil das vielleicht, ich will mich nicht selber loben, aber doch für ein Buch eine ungewöhnliche Perspektive ist. Der innere Stammtisch hat ja auch die Chance, weil er ein innerer ist, die Chance einer größeren Ehrlichkeit. Das heißt, in diesem Buch wollte ich mir die Möglichkeit schaffen, etwas zu tun, was im öffentlichen Diskurs leider so gut wie nicht möglich ist, nämlich auch über eigene Irrtümer zu reden und auch die eigenen Irrtümer zu beobachten und auch darin Muster zu erkennen. Und das war Corona eben so ein Musterfall. Da muss ich etwas ausholen. Also wenn mich etwas in meinem politischen Temperament charakterisiert, dann ein tiefes Misstrauen gegen apokalyptische Visionen. Und ich finde, auch diese Apokalyptik hat in den letzten 5 Jahren wieder eine Renaissance erfahren. Übrigens nicht nur links selbstverständlich als die Klimaapokalypse,
dass das Wasser wie bei der Sintflut, bei der biblischen Sintflut, uns bis zum Hals bald stehen werde. Rechts gibt es genau die gleiche Apokalyptik, da lautet sie dann, Deutschland schafft sich ab, Umvolkung und so weiter. Das heißt, jedenfalls rechts wie links gibt es einen Hang zu apokalyptischen Weltbetrachtungen. Und das erreicht mich als Skeptiker gar nicht. Wie wappnet man sich dann? Naja, man sagt sich, man relativiert und historisiert immer alles und sagt, naja, noch nie ist etwas so heiß gekocht worden, wie es gegessen wird. Alles in unserer medial aufgeheizten Wirklichkeit wird immer als nächster Weltuntergang ausgerufen und 5 Wochen später haben wir das Ereignis schon wieder vergessen. Und so war halt auch meine erste Reaktion, als im Januar oder auch noch im Februar von Corona die Rede war. Da dachte ich, das ist halt jetzt die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und weil meine Zeitung allerdings, ich bin ja Redakteur bei der Zeit, sehr viel früher auf der Höhe des Problems war, wurde ich in meinem Verhalten dank meines Arbeitgebers quasi schon, wie sagt man so, eingebimst.
Eingenordet.
Eingenordet, aber wie soll ich sagen, ohne innere Überzeugung. Bis ich dann, und das konnte ich dann durch dieses Führen des Tagebuchs ja auch genau festmachen, auch wenn ich jetzt gerade das Datum vergessen habe, ich glaube, es war der 7. März, war ich bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Und die Freundin selber ist Epidemiologin, tatsächlich hier auch in Berlin an der Charité. Und ich kam rein und die 9-jährige Tochter, wir begrüßten uns, wie man das in italienisch angehauchten Verhältnissen macht, durch Bussi rechts und Bussi links. Und als ich die Mutter in gleicher Weise begrüßen wollte, machte sie so eine zurückweisende Geste. Und es war klar, hier wird jetzt nur über eine Distanz von 2 Metern sich begrüßt. Und dann habe ich natürlich in meiner Art gleich so die Augen verdreht, so, oh,
echt jetzt?
Echt jetzt, ja. Nehmen wir das jetzt so ernst? Und da wurde mir dann der Kopf gewaschen.
Ja.
Und diese Freundin hat auf eine nicht missionarische Art, aber mit sehr überzeugender Klarheit gesagt, wie sie die Sache sieht. Und diese Klarheit hat mir sehr gefallen, da wurde ich dann aufmerksam. Es war auch nicht so, dass ich mich in dieser Situation hätte brüsten können durch besonders große Kenntnis der Vorgänge, denn ich habe nicht besonders viel bis zu dem Zeitpunkt über das Thema gelesen, weil ich grundsätzlich davon ausging, dass mich epidemiologische Phänomene nicht interessieren. Das ändert sich erst später. So, und dann sagte sie auch noch, und wenn du wirklich wissen, was los ist, da gibt's so einen Professor, Kollege von mir in der Charité und der hat einen Podcast und der erklärt das Phänomen, das sei sehr gut, das soll ich mir mal anhören. Der hieße Christian Drosten. Ich so, ah ja, Christian Drosten. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich dann tatsächlich so mit ein bisschen schlechtem Gewissen, weil ich auch merkte, dass sie eigentlich viel souveräner war als ich in meinem blöden Augenverdrehen und so, habe ich dann aus schlechtem Gewissen gedacht, naja, okay, jetzt folg mal ihrem Ratschlag und hör dir den Drosten an. Und der hat mich dann sofort gekriegt. Also der ist ein brillanter Didaktiker und ich stellte auch plötzlich fest, dass diese Fragen, die er verhandelt, tatsächlich total spannend sind. Und es gefiel mir noch etwas so besonders gut, was auch immer zu Thema meines Buches ist. Ich werbe so dafür oder ich wünschte mir so sehr eine Art des politischen öffentlichen Diskurses, wo wir uns stärker bewusst sind über die Grenzen unseres Wissens und dass das Meer des Nichtwissens, Donald Rumsfeld, der ehemalige Verteidigungsminister der USA, sprach mal vom The Unknown Unknown. Also nicht nur das Nichtwissen, sondern das Nichtwissen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir es nicht wissen. Das ist natürlich der allergrößte Part. Und die Politik muss ständig auf Basis dieses Nichtwissens trotzdem Entscheidungen fällen. Und Christian Drosten fand ich so einen beispielhaften Wissenschaftler, weil er seine Sätze immer mit so einem Index versah, wo die Grenzen seines eigenen Wissens sind. Natürlich hat er auch mal über Schulschließungen gesprochen, aber nie ohne vorher zu sagen, dass er da nicht als Fachmann spricht. Er ist nämlich nur Virologe, er ist keineswegs Schulpädagoge oder Soziologe oder sonst etwas. Und das finde ich ein tolles wissenschaftliches Ethos, aber auch ein Ethos, das finde ich insgesamt das Niveau der politischen Auseinandersetzung heben könnte.
Wie war diese Corona-Zeit für Sie persönlich bislang?
Ja, da scheue ich fast immer ein bisschen ehrlich zu antworten, aber nicht ehrlich zu antworten, auch falsch zu machen, weil es ja auch im Buch steht. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Corona-Gewinnern. Ich wurde in keine existenzielle Krise gestoßen dadurch. Ich gewann sehr, sehr viel Ruhe und Zurückgezogenheit, die mir vorher als Lebenszustand so gar nicht klar gewesen wäre oder die hätte ich auch nicht aus eigenem Antrieb so, ach, gib dir mal ein bisschen weniger Trubel, räum mal deinen Kalender leer, du musst nicht jeden zweiten Abend auf irgendwelchen Lesungen rumtanzen und so weiter, bring mal mehr Konzentration, werde wesentlich und so weiter. Und das wurde einem plötzlich so von außen, war es unvermeidlich und es passte mir, ich saß an dem Buch und schrieb, ich konnte mit dieser Ruhe viel anfangen und gleichzeitig hatte ich, was zum größten Teil natürlich eigentlich zu bedauern ist, in dem Fall aber ein Vorteil war, ich bin gewissermaßen, klingt so pathetisch, ich bin vollweise, also ich habe keine Eltern mehr. Das heißt, die Hauptrisikogruppe, um die ich mir hätte Sorgen machen müssen, meine Mutter, die gab es nicht. Und umgekehrt hatte ich keine Kinder, denn ich weiß natürlich von allen Freunden und Bekannten, die Kinder haben, dass das für die der Horror war, dieses ganze Homeschooling. Ich konnte deswegen quasi wie ein Mönch die Ruhe produktiv machen.
Heute leben Sie als Korrespondent für die Zeit in Berlin. Geboren wurden Sie 1971 in Heidelberg. In Dossenheim, ganz in der Nähe von Heidelberg, sind Sie aufgewachsen. Im Kurpfälzischen, Ihrem sozusagen Heimatdialekt, gibt es die schöne Wendung Wemkerschen Dü.
Das haben Sie aber jetzt nicht gut getroffen im Dialekt.
Sagen Sie es mal.
Ich kann bei meinem Heimatsender auch unmöglich Kurpälzisch reden, weil ich es leider, und es tut mir in der Seele weh, ich würde es wirklich gerne besser können. Aber wenn ich es mache, klingt es, als würde ich es halt blöd parodieren wollen.
Ja, ich auch.
Dem Kirschen Du, so irgendwie.
In dem U ist auf jeden Fall noch so ein Singsang
drin. Ja, der Singsang,
der
da geht wichtig. Mir doch das Herz gleich auf. Ja.
Das heißt, wem gehörst denn du? Also da geht's. Das ist eigentlich die Frage nach der Herkunft.
Ja nach den Eltern.
Genau, nach den Eltern, ja genau. Und Ihre Herkunft ist jetzt etwas komplexer als die des normalo-deutschen Sohn einer Deutschen aus Schlesien stammenden Mutter und eines nigerianischen Vaters. Ihre Geschichte haben Sie aufgeschrieben in dem wirklich hinreißenden Buch Das deutsche Krokodil. Das ist vor 3 Jahren erschienen.
2017.
Ihr Vater hat in Deutschland Medizin studiert. Ist aber, als sie eins war...
In Heidelberg, wenn wir jetzt schon...
In Heidelberg, auf jeden Fall, den Heidelberg-Mythos von der Weiterschule. Er ist dann aber, als sie eins waren, zurück nach Nigeria gegangen und sie sind dann bei ihrer Mutter aufgewachsen, einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und sie schreiben, sie haben sich eigentlich ganz gut mit diesem abwesenden Vater arrangiert. Also er wurde jedenfalls nicht schmerzlich vermisst.
Nein, gar nicht. Ich glaube auch, dass es... Ich will da auch nichts verallgemeinern und jeder Jeck ist anders, aber ich glaube auch nicht, dass sie einen Menschen, den sie gar nicht kennen, vermissen können. Bei mir war es jedenfalls nicht so, dass ich irgendwie eine Sehnsucht oder ein Vermissen verspürte gegenüber einem Menschen, den ich erstens mal nicht kannte, und das Einzige, was ich über ihn wusste, war etwas, was mir eher unangenehm war, nämlich, dass er aus Afrika kam. Als Kind hat man ja gerne, dass die Dinge so sind wie bei allen anderen, und jetzt ein Mensch aus Afrika, das erschien mir so rein statusmäßig nicht die beste Mitgift zu sein, weil Afrika war der Kontinent, wo die Menschen immer hungern und für die wird in der Kirche in der Kollekte gesammelt und kein Mensch möchte gerne quasi Empfänger von barmherzigen Gaben sein. Meine Mutter und mein Vater haben sich überhaupt nicht im Unguten getrennt, im Gegenteil. Deswegen hatte meine Mutter immer ein starkes Bedürfnis, ein positives Vaterbild in meiner Seele zu verankern und hat immer Geschichten von ihm erzählt oder über ihn erzählt, damit ich sehe, was für ein wunderbarer Mensch er sei. Und da weiß ich noch, als Kind, auch da schon trotz Reaktion, habe ich meine Ohren immer auf Durchzug gestellt. Das interessierte mich nicht. Ich fand es völlig absurd, dass ich mir Geschichten über einen Menschen anhören sollte, den ich nicht kannte.
Aber Sie wurden immer wieder auf dieses Afrika, was Sie so ein bisschen abgelehnt haben, ja immer wieder daran erinnert. Zum einen durch Ihr Aussehen natürlich, weil Sie Ihrem Vater ähnlich sehen. Ja. Und es gab auch ein afrikanisches Krokodil aus Ebenholz im Wohnzimmer Ihrer Mutter. Ja, und das mochten Sie auch nicht.
Nee, das mochte ich gar nicht, weil ich am Anfang meines Lebens, das sind so Erinnerungsmomente und die werden damals überhaupt nicht die klare Form einer Reflexion haben. Aber ich weiß, als Gefühl hatte ich die Sorge als Kind, dass das nicht gut gehen kann, wenn man so anders aussieht als alle anderen und dann auch noch so einen seltsamen, unaussprechlichen Vornamen hat. Und ich machte dann zu meiner Überraschung, wenn man das so über einen 4-, 5-, 6-, 7-Jährigen sagen kann, ich machte dann zu meiner Überraschung die Erfahrung, dass die anderen, also meine Freunde im Kindergarten oder in der Grundschule, dass denen es gar nicht auffiel und dass irgendwie nichts Schlimmes passierte. Ich dachte immer, es müsste eigentlich was Schlimmes passieren, aber es passierte nie was Schlimmes. Und dann, so dass ich dann zu dem beruhigenden Schluss für mich kam, offensichtlich raffen die das halt gar nicht, die sehen das gar nicht. Und da kommt jetzt dieses Krokodil aus Ebenholz ins Spiel, das in unserem Wohnzimmer auf der Fensterbank stand, weil ich mir dachte, ja, wenn jetzt aber meine Freunde zu mir nach Hause kommen, dann sehen die ja immer dieses Krokodil, und das Krokodil ist ja logischerweise, das verweist eindeutig auf Afrika, weil Krokodile gibt es nur in Afrika und Ebenholz ist auch ein afrikanisches Holz, und dann fällt es allen wie Schuppen von den Augen, dass mit unserer Familie irgendwas nicht stimmt. Und mir war aber gleichzeitig klar, ich kann unmöglich Mama fragen oder Mama bitten, dass sie dieses Krokodil verschwinden lässt, weil dann würde sie irgend so einen Psychotherapeutensatz sagen, aber du musst dich doch für deinen afrikanischen Vater nicht schämen. Das war mir klar, das kann ich unmöglich sagen.
und machte dann die wiederum mich überraschende Erfahrung, wenn meine Freunde kamen und entdeckten sie in der Tat sofort dieses Krokodil und fanden es super und wollten immer mit dem Krokodil spielen, aber keiner hat von dem Krokodil Rückschlüsse auf meinen schwachen Punkt gewissermaßen gezogen.
Hat Ihre Mutter eigentlich dieses Unbehagen, was Sie hier hatten, gespürt, eben nicht zur Norm dazuzugehören?
Ich glaube, ja. Und ich glaube, sie hat in großer Weisheit beschlossen oder in großer Weisheit sich dazu entschieden, dieses mein Unbehagen jetzt aber nicht ihrerseits zu thematisieren. Also in dem Sinne nicht die klassische Psychotherapeutenreaktion wäre, oh, da wird was verdrängt, das müssen wir jetzt durcharbeiten. Mein lieber Sohn, ich nehme dich dir zur Brust. Du darfst ein ganz entspanntes Verhältnis zu Afrika haben. Es gibt gar keinen Grund, sich dafür zu schämen und so weiter. Das wäre mir selber sehr unangenehm gewesen. Ich glaube, Mama war das klar. Und ich glaube, sie wollte mich da auch meinen eigenen Weg gehen lassen. Ihrer wäre vielleicht ein anderer gewesen. Aber diese Vorstellung, dass man seinem Sohn ein hohes Maß an Eigenständigkeit zubilligt oder eröffnet, ich glaube, der hat sie schon gelenkt. Und ich glaube, meine Mutter ist 2010 gestorben. Dann schon sehr enges Verhältnis, aber auch über vieles haben wir umgekehrt auch wieder gar nicht geredet. Ich glaube, dass sie sich zum Beispiel viel mehr Sorgen gemacht hat, ob das mit ihrem Sohn alles so gut geht, also ob der nicht irgendwie dann rassistisch diskriminiert wird. War ja doch irgendwie eine neue Erfahrung jetzt. Im Jahre 1971 in Dossenheim in Heidelberg gab es sonst keine Afrodeutschen. Das ist heute ja alles ganz anders. Und von dieser Sorge aber hat sie eisern bis zu ihrem Tod nichts durchblicken lassen. Das habe ich erst nach ihrem Tod erfahren, als ich mit Freunden von ihr gesprochen habe oder Briefe und so weiter von ihr für das Buch, an dem ich schrieb, studiert habe. Ja.
Dass sie da in gewissen Situationen geschützt hat?
Ja.
So? Ja, okay. Sie beschreiben das auch sehr schön in Ihrem Buch, schon auch irgendwie selbst so Strategien gefunden, um das Exotische ihrer Erscheinungen sozusagen durch Habitus und solche Sachen auszugleichen oder dem gegenzusteuern. Ja. Wie sah das aus?
Naja, zum einen irgendwann so mit 15, 16, 17 oder so haben meine Freunde schon immer gesagt, das ist so lustig, dein Deutsch ist ja wirklich von einer Hochgestochenheit und Präzision, das ist ja furchterregend. Und schon damals hatten die den Verdacht, der vermutlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass das auch so eine Kompensationsbewegung ist. Wenn ihr Äußeres bei Leuten, die sie nicht kennen, die Vermutung nahelegen könnte, dass hier kein deutscher Staatsbürger vor ihnen steht, dann ist die einzige Chance, diese deutsche Identität, die komplett meine ist, doch schnell durchzusetzen, indem sie ihm einen syntaktisch anspruchsvollen Satz in gestochenem Hochdeutsch um die Ohren hauen. Und dann ist quasi die Frage der Staatsbürgerschaft damit geklärt. Mein etwas übertrieben manierierter Sprachgestus könnte vielleicht tatsächlich daher rühren. Beim Habitus allgemein würde ich das sogar noch viel stärker, den Zusammenhang, da würde ich ihn tatsächlich sehr viel stärker sehen. Ich gebe ihm so ein Beispiel, das heute sich vielleicht nicht mehr ereignen würde, aber auf jeden Fall noch vor 8 Jahren. Ich gehe gerne gut essen und wenn Sie in ein sehr, sehr gutes Restaurant gehen und Sie sehen schwarz aus, dann kann es Ihnen schon mal passieren, dass der Restaurantmanager im Vestibül glaubt, Sie seien der Spüler und will Sie in die Küche schicken. Das ist nie passiert, aber es ist vielleicht mir nie passiert. Aber vielleicht ist es auch deswegen nie passiert, weil ich mir sehr früh so einen etwas pompösen Habitus angewöhnt habe. Wenn ich ein Restaurant betrete, kommt eben dann kein Mensch auf die Idee, dass ich der Spüler sein könnte. Also ich habe erst sehr viel später mal drüber nachgedacht. Ich habe schon auch, glaube ich, trotz Reaktion, ich muss mich immer von 68ern absetzen. Die 68er hatten ja immer auch diesen Schlabberlook und deswegen habe ich sehr früh Sakkos und Jackets und so gemocht. An der Uni in München lief ich immer oder sehr oft mit Sakko herum und das war damals schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und damals dachte ich aber, das ist halt so meine Dandy-Geste oder so. Und erst sehr viel später, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich mir, nee, vielleicht hat auch das etwas damit zu tun, dadurch so ein Habitus zu entwickeln, der allen Leuten gleich signalisiert, verhaltet euch mal lieber nicht falsch. Hier steht ein ernstzunehmender Gegner euch gegenüber im Falle eines Falles. Aber das Lustige an meinem Leben ist, dass der Fall eines Falles ja nie eingetreten ist. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob er wegen all meiner hochgerüsteten Habitusverhaltensweisen nie eingetreten ist oder aus einem anderen Grund.
Sie werden es wahrscheinlich nie erfahren.
Ja.
Wir müssen doch auf den Vater zu sprechen kommen, ja, der plötzlich nach 20 Jahren aus heiterem Himmel, ja, in ihrem Leben wieder auftauchte. Da waren sie Student in München, ja, und da kam ein Brief des, ja, Vaters. Und der hatte Großes mit ihnen vor. Was, ja, wollte der plötzlich nach 20 Jahren, naja, Abwesenheit?
Die nigerianische Gesellschaft ist natürlich eine sehr konservative, traditionelle, dynastische. Und mein Vater hatte, ich kann das jetzt nur ganz stichwortartig andeuten, weil es ist einfach sonst ausufern, wenn ich zu lange rede. Es gibt in Westafrika vor allem eine genetische Krankheit, Sickle Cell Disease, Sichenzellenanämie. Die wird genetisch vererbt und ist eine furchtbare Krankheit, wenn man sie hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausbricht, 50%. Und wenn sie ausbricht, dann stirbt man sehr bald eines furchtbaren Todes. Und mein Vater, der seinerseits eine Medizinerin auch geheiratet hat, die hatten beide denselben Genotyp, der dann die Möglichkeit des Auftauchens der Sickle Cell Disease ermöglichte. Ich war außerhalb des Gefahrenbereichs, weil meine Mutter deutsch ist. Und die haben
also das war sozusagen seine zweite Frau,
genau,
in Nigeria.
Genau, ja, ja. Und die hatten Kinder miteinander und unter anderem meine sehr geliebte Schwester Necker starb im Alter von 18 Jahren an der Sickle Cell Disease. Aber bevor mein Vater sich bei mir gemeldet hat, sind ihm bereits zwei Söhne gestorben, sodass dann tatsächlich, und das klingt jetzt für deutsche Ohren vielleicht herzlos, aber die Dinge sind, wie sie sind, mein Vater hat mir in dem Moment geschrieben, als er keine Söhne mehr hatte, sondern nur noch Töchter. Und mein Vater war in Niger eine bedeutende Figur, also auch ein Häuptling, ein Chief, was mehr als nur so eine Operettenfunktion ist, und hatte ein großes Krankenhaus und war ein angesehener Mensch und hatte auch was zu vererben, und zwar nicht nur materielles, sondern eben auch im dynastischen Sinne. Also in einer patriarchalischen Gesellschaft wie der nigerianischen stehen sie gewissermaßen nackt da ohne Sohn. Und in dem Moment fällt ihm ein, aber nein, da gibt es da noch einen. Das meinte der überhaupt nicht böse, das hat er auch gar nicht so reflektiert. So beschreibe ich es jetzt aus meiner deutschen Perspektive, und schrieb mir diesen Brief. Und sie sagten, der hatte Großes mit mir vor. Ja, ja, genau. Ich sollte alles erben, ich sollte in seine Fußstapfen treten. Und das habe ich natürlich alles nicht gewollt, weil mein Leben ein ganz anderes war. Es war völlig klar, mein Leben kann nicht plötzlich ein nigerianisches werden. Und als ich nach diesem Brief ein Jahr später dann tatsächlich sehr lange, 2,5 Monate in Nigeria war, merkte ich, welche Erwartungshaltung da an mich herangetragen wurde. Und dem musste ich mich dann immer entziehen, weil ich wusste, das kann und das will ich nicht. Und das war für meine nigerianische Verwandtschaft insgesamt ein bisschen eine Enttäuschung und eine Überraschung, weil die glauben halt tatsächlich an Blut. Und was heißt das? Die glaubten tatsächlich, dass ich mich als Nigerianer sehe, obwohl ich noch nie einen Fuß auf nigerianische Erde gesetzt hat, obwohl ich meinen nigerianischen Vater überhaupt nicht kannte, obwohl ich komplett deutsch von meiner deutschen Mutter erzogen wurde, waren sie überzeugt, wenn der Sohn erstmal wieder heimgeholt ist, wird der als Nigerianer ticken.
Und das muss doch das Größte für ihn sein.
Und das muss doch das Größte für ihn sein, genau. Ja.
Was aber natürlich überhaupt
gar nicht der Fall war. Ja.
Es kam ja fast schon zu so einer Art Intronisierung dort mit vollem Ornat und so. Da wurden sie ganz schön überrollt von dieser Sache,
ja,
oder?
Genau. Und bei der ersten Begegnung mit meinem Vater überreichte mir ein Geschenk. Das ist nochmal eine Ironie der Geschichte. Es gibt so viele Ironien der Geschichte. Die Reise war geplant für diese Semesterferien, ich weiß es gar nicht genau, das Jahr 93 vermutlich. Und meine älteste Schwester Ikuna hat zu dem Zeitpunkt auch bereits Medizin in Heidelberg studiert. Das heißt, die hatte ich dann durch meinen Vater natürlich kennengelernt und die hat auch meine Mutter kennengelernt und so weiter. Das war alles ganz herzlich und wunderbar. Und wir sollten zusammen nach Lagos fliegen. Und 3 Wochen vor Abreise ruft mein Vater an und sagt, kleine Änderungen eurer Pläne. Es bleibt alles, wie es ist, nur er werde leider, wenn ich in Nigeria bin, in Deutschland sein. Und zwar, weil der eine schwere Nierenerkrankung hatte. Und nun sollte endlich eine Nierentransplantation möglich sein. Und die sollte in Bochum im Krankenhaus stattfinden. Und mit der Nachuntersuchung und so weiter war er deswegen 4 Monate in Deutschland. Er fand aber, das sei jetzt auch nicht so entscheidend, dass er in Nigeria dabei ist. Hauptsache, ich meine, da ist ja die ganze Familie und alle warten und freuen sich auf dich. Und so kam es zu der absurden Situation, zu der ein bisschen absurden Situation, dass ich meinen Vater eben in Bochum kennengelernt hatte, bevor ich nach Nigeria flog. Und ich weiß noch, wie er mir da ein Geschenk überreichte und ich packte es aus und darin war ein weißes Häuptlingskostüm. Und mein Vater und ich hatten noch nicht 3 Worte miteinander gewechselt. Und zwar nicht nur an diesem Tag, sondern in unserem ganzen Leben noch keine 3 Worte miteinander gewechselt, als er sagte, ja, zieh das an, und er zog sich selber um und dann standen wir beide im Häuptlingskostüm da und meine Schwester Ikuna machte ein Foto von uns. Und
im Bochumer Krankenhaus.
Im Bochumer Krankenhaus. Und dann wusste ich, wie machtvoll diese Tradition und auch der Zugriff Nigerias auf mein Leben sein könnte.
Wie schwer war es denn dann, Ihrem Vater klarzumachen, ich möchte das gar nicht, ich bin in Deutschland so verwurzelt, ich möchte ein ganz anderes Leben leben, als du dir das wünschst?
Schwer, nicht im Sinne einer Auseinandersetzung, wie sie jetzt vielleicht zur westlichen Kommunikationskultur gehören würde, denn in Nigeria spricht man nicht über Innerliches. Das ist viel stärker so eine Repräsentationskultur. Das heißt, hat mein Vater auch nie einmal mit mir geredet im Sinne von, wie ist es dir denn ergangen in den letzten 22 Jahren? Das ist so ein Psychokram, gehört sich für eine so stolze Kultur wie die nigerianische nicht. Also das ist keine Snowflake-Kultur. Das heißt, all diese Meinungsverschiedenheiten werden nicht verbal ausdiskutiert, sondern die stellen sich dann durch Handeln ein. Und irgendwann realisierte mein Vater und seine Familie, obwohl sie nach meinem ersten und eben auch letzten Besuch, und mein Vater wollte, dass ich dann in Nigeria studiere, ich sage, ich studiere Germanistik, warum soll ich denn, ja, es gäbe eine germanistische Fakultät in Ngudu, was stimmt, aber warum soll ich denn Germanistik in Ngudu studieren und so weiter. Und dann rüsteten sie ihre Erwartungshaltung immer ab und stellten fest, aber selbst ihre abgerüsteten Erwartungshaltungen, selbst die erfülle ich nicht, aber es wurde nicht darüber geredet, sondern es gab so einen zarten Enttäuschungston und es gab natürlich immer zu so Briefe, in denen anscheinend wir vermissen dich so, das tat mir dann schon auch leid. Aber so ist es mal im Leben. Manches verfehlt man. Und im Rückblick hätte ich es vielleicht gerne auch anders gemacht, aber damals habe ich es nicht anders gekonnt.
Sozusagen beide Existenzen irgendwie vereinbaren?
Wäre mir heute vorstellbar, war mir damals nicht so vorstellbar. Ja.
Zwischen Deutschland und Nigeria tatsächlich zu leben.
Ja. Wäre mein Vater jetzt aus Portugal, hey, piece of cake, was anderes. Aber Nigeria ist wirklich, es ist so, auch so eine andere Kultur, dass das Abstimmungsverhalten viel schwieriger ist und dann natürlich auch, ist auch viel riskanter. Also es ist jetzt auch nicht so, oh, das ist schon eine sehr, sehr fremde Kultur. Das wird dann auf seltsame Art immer überspielt, weil die mir alle um den Hals fallen, weil wir Familie sind und die so einen hohen Familienbegriff haben. Das ändert aber nichts daran, dass wir trotzdem natürlich kulturell völlig verschieden ticken und auch in unseren Gefühlen und Gefühlsreaktionen unterschiedlich ticken.
Aber heute sind Sie doch sehr glücklich über diese große nigerianische Familie, die Ihnen da geschenkt worden
ist,
oder? Haben Sie Ihnen regelmäßig Kontakt und sind Sie auch manchmal tatsächlich noch da? Oder
nein, das habe ich das zu meiner Schande nie wieder geschafft und das war jetzt für dieses Weihnachten geplant und es geht jetzt natürlich nicht mit Corona. Aber in der Tat, nein, es ist jetzt an der Zeit, dass ich ein regelmäßiger Familienheimkehrurlaube in Nigeria machen muss. Ja, auch will.
Sie schreiben im Deutschen Krokodil, und es klang vorhin auch schon ein bisschen an, dass Sie Diskriminierung in Ihrem Leben nie wirklich erfahren haben. Ich hatte Deutschland nie als ein rassistisches Land empfunden, auch nicht als ein Land, das mich zurückstieß, heißt es. Es gibt ja offenbar Menschen mit ganz anderen Erfahrungen hier in Deutschland. Mhm. Provoziert man eigentlich auch damit, wenn man sozusagen nicht in dieses Opfernarrativ einstimmt, wenn man sagt, nö, war okay, also war gut.
Ja, ich glaube, es empört viele sehr. Ich finde aber, wenn es so wichtig ist, dass alle Identitätsgruppen, wir reden heute ja immer nur noch in Identitätsgruppen, was ich ganz furchtbar finde, aber das ist ein anderes Thema. Wenn es so wichtig ist, dass jede Identitätsgruppe ihre Geschichte erzählt, damit diese Geschichte öffentlich repräsentiert und anerkannt wird, dann muss es auch meine vielleicht sehr individuelle Geschichte geben, die da lautet, kann mich nicht so richtig dran erinnern, dass mir je was übel Rassistisches widerfahren ist. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde ich keine anderen Afrodeutschen kennen. Im Gegenteil. Und ich kenne ganz viele, die wie ich Deutschland empfunden und erlebt haben. Wir behaupten überhaupt nicht, dass andere, die das Land als unglaublich rassistisch empfinden und das auch sagen, dass die irgendwie lügen. Natürlich überhaupt nicht. Das ist deren Erfahrung. Ich finde nur, beide Erfahrungen stehen dann halt im Raum. Es gibt jetzt so eine große Mode ja von Büchern, die lauten, warum es keinen Sinn macht, mit Weißen über Rassismus zu diskutieren und so weiter. Wenn ich die lese, erkenne ich mich nicht wieder, aber da wird natürlich was sein. Sonst würden die ja diese Erfahrungen nicht machen und diese Bücher nicht schreiben. Wie das kommt, dass Menschen so unterschiedliche Erfahrungen machen, ist eine Frage. Und ich will auf keinen Fall irgendeine polemische Antwort darauf geben.
Bei Ihnen scheint allerdings auch immer so ein bisschen durch, dass es auch irgendwie eine Rolle spielt, wie man auf die Leute so zugeht. Sie schildern zum Beispiel im Stammtisch.
Ich wollte ja keine polemische Antwort darauf geben.
Ja. Genau. Ja, aber Sie schildern im Stammtisch zum Beispiel ein Erlebnis mit einer Kegelrunde auf Föhr.
Ja.
Wo man erstmal, die Frau sagt, sie haben so schönes Haar, kommen Sie jetzt so sich doch
Haar
zu. Du, sagt sie auch gleich, finde ich auch interessant.
Ja, das ist ein Zitat aus dem Schlager. du hast die Haare schön. Und die Haare sind ja offensichtlich jetzt das größte Tabuthema. Und nichts ist schlimmer, als wenn man je einen schwarzen Menschen auf seine Haare anspricht. Und ich gebe zu, auch ich fand es als Kind unendlich nervig, wenn die alten Omis alle mir durch die Haare wuschelten und sagten, du hast so schönes Haar. Ja, es nervt, aber mein Gott, jeden nervt irgendwas. Das ist jetzt auch nicht die traumatisierende Erfahrung. Aber jedenfalls ist es so lustig, weil das ist quasi der Topos, was man jetzt gar nicht mehr darf. Man darf auf keinen Fall Schwarze auf ihre Haare ansprechen. So, das haben wir jetzt alle gelernt und eigentlich die wohlanständige Gesellschaft tut es auch nicht mehr. Aber nun war ich ja in Föhr auf dem Land, auf einer nordfriesischen Insel, da ist diese Wohlanständigkeit offensichtlich noch nicht so ganz angekommen. Es war im Februar düster und kalt und irgend so ein Volksfesttag, wo die Matrosen damals von ihren Ehefrauen Abschied nahmen und da essen dann alle irgendwas Spezielles. Deswegen war es nicht so leicht, noch einen freien Tisch zu bekommen. Und da war so eine größere Tischrunde, die sah in dem Gasthof, dass der Kellner zu mir sagt, leider, Sie sehen ja, alles besetzt, da ist kein Platz für Sie. Und dann sagt von diesem einen Tisch eine Frau, ich weiß gar nicht, so 50, 60 Jahre alt wird die gewesen sein, wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Und dann,
Du hast die Haare schön.
Du hast die Haare schön. Und da bin ich dann auch echt so kurz zusammengezogen und dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein, dass die jetzt hier einfach so, du hast die Haare schön. Das kann ja munter werden. Und dann hatte ich tatsächlich bloß so ein Misstrauen. Vielleicht ist das jetzt der Rassismus, von dem immer die Rede ist. Und jetzt bekommst du ihn am eigenen Leib zu spüren. Und andererseits starb ich vor Hunger und hatte auch schon andere Restaurants, war auch schon alles belegt. Dann dachte ich mir so, Mai, hilft nichts, dann setzte dich halt zu den Leuten da dazu, dann kannst du wenigstens deine Scholle essen. Und das wurde dann natürlich ein wahnsinnig reizender Abend, weil es eine sehr fidele Rentnergesellschaft war, die aber auch Tolles zu erzählen hatten. Und das war eine wahnsinnig schöne, lustige Runde. Aber sie begann halt mit so einem Moment, wo man heute in politisch korrekten Zeiten sagen würde, das geht ja gar nicht. Und hätte ich jetzt gleich die Schotten dicht gemacht, hätte ich einen schönen Abend verpasst.
Ihre Erfahrungen sind tatsächlich bis heute, dass Sie nie mal rassistisch angegangen worden sind. Man sagt doch immer, der Ton heute ist rauer geworden. Die Leute sind wieder aggressiver. Auch durch die sozialen Medien wahrscheinlich gibt es eine gewisse Enthemmung. Genau. Also das ist auch Ihre Wahrnehmung.
Ja, würde ich schon auch sagen. Die Polarisierung ist schon, glaube ich, so ein wirklich großes Thema. Aber wenn wir in die USA schauen, das ist ja ein völlig gespaltenes Land. Und da ist Deutschland noch weit von entfernt. Das muss man wirklich sagen. Wir sind immer, glaube ich, noch ein ganz starkes Land der Mitte. Vielleicht sollte die Mitte oft noch selbstbewusster sein, sich in ihrer Mehrheitsstärke auch angstfrei zu artikulieren und sich nicht aufreiben lassen zwischen den Extremen. Aber in der Tat so eine, ja, auf jeden Fall so eine Verwilderung ein bisschen. Klar, wenn teilweise, was Sie von AfD-Politikern hören, ist ja völlig undenkbar gewesen, dass man solche, also so das bewusste Demütigen anderer Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer kollektiven Gruppe, die Kopftuchmädchen oder die Messermänner, das ist so selbstentehrend. Wenn man so redet, hat man sich doch quasi in seiner eigenen Dezenz schon ganz aufgegeben. Und das kenne ich früher nicht. Ich vermute, dass früher auch so gedacht wurde, aber da war der Comment, das spricht man nicht aus. Und jetzt gibt es die Formulierung plötzlich im Bundestag. Da muss ich dann schon auch schlucken.
Letzte Frage. Haben Sie in Berlin einen echten Stammtisch oder ist es mehr der Tennisclub?
Nee, der echte Stammtisch ist ja ein Museumsphänomen, ein anachronistisches Phänomen. An seine Stelle sind natürlich die verschiedenen Social-Media-Blasen getreten. Die ersetzen den Stammtisch, aber strukturieren ihn völlig anders, weil es viel volatiler ist. Der klassische Stammtisch steht ja immer im selben Gasthof, wo die Bürger des Dorfes jeden Sonntag hingehen. Und es sind dann immer dieselben. Also da ist nicht so viel Dynamik drin, während unsere Kommunikationsblasen, in denen wir uns heute verständigen, bilden sich permanent neue Wutgemeinschaften gewissermaßen. Das ist auch ein großer Bruch, glaube ich, der auch unsere politische Kommunikationskultur in viel stärkerer Weise prägt, als wir uns bisher davon Rechenschaft abgelegt haben. Ja, nee, insofern habe ich nur meinen Tennisclub, in dem wird aber nicht politisiert, scheint mir.
Ijoma Mangold, herzlichen Dank für das Gespräch.
Es war ein Vergnügen.